Fangen wir doch mal damit an. Im Großen und Ganzen fragen wir uns, liegen bei Kalkriese die Legionäre des Varus oder des Germanicus? Aber wonach suchen wir genau, um diese Frage zu beantworten? Was wir eigentlich bräuchten, ist ein eindeutig messbarer Unterschied zwischen den Legionen der beiden Feldherren. Ein Charakteristikum, so wie bei einem Kriminalfall ein Fingerabdruck.
Kann man das Rätsel der Varusschlacht mit den Forschungsmethoden der Chemie lösen?
Synapsen. Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Schönen guten Tag. Wir sind's aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Und wir melden uns heute mit der vierten Folge der fünften Staffel unseres Science Slam im Podcast. Gut 10 Minuten Bühne frei für eine Wissenschaftlerin und ein Forschungsthema. Und hoffentlich auch für gute Unterhaltung. Mein Name ist Corinna Hennig und ich freue mich heute auf ein Thema, das Krimi, Geschichte und Chemie unter einen Hut bringt.
Heute im Ring.
Annika Diekmann, Chemikerin aus Bochum. Hallo Annika, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Corinna.
Annika, du bist Doktorandin am Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. Ich glaube, das musst du erklären. Im Museum promovieren, was heißt das? Wie geht das?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Das wurde ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gefragt. Was macht denn eine, ich bin ja Chemikerin, in einem Museum? Weil die Leute stellen sich ein Museum immer so vor, dass da Regale sind, alles ist staubig und vielleicht ist da noch so ein Dino-Skelett am Eingang. Aber es gibt Museen und dazu gehört das Deutsche Bergbaumuseum Bochum auch. Das sind Forschungsmuseen. Und wir haben natürlich eine Ausstellung, wir haben aber auch Labore. Und in diesen Laboren, da mache ich meine Promotion als Chemikerin und untersuche und analysiere Sachen, Fundstücke.
Das ist aber eine Kooperation, da ist noch ein zweites Museum mit drin, oder?
Ja, genau. Und zwar das Museum und Park Kalkriese. Und ich werde da später ja auch noch im Science Slam drauf eingehen, weil die eine sehr spannende Fragestellung hatten, ein Schlachtfeld, wo man schon vermutet hat, wer da wohl gekämpft hat, aber wir brauchten noch einen eindeutigen Beweis, um ja das Rätsel der legendären Varusschlacht lösen zu können, ob da jetzt wirklich diese Kampfhandlung stattgefunden hat oder nicht.
Jetzt hat man es schon gehört, das ist eine historische Arbeit mit Archäologen zusammen. Für eine Chemikerin ist das ja aber nicht genau das, was in unserem Laienverständnis als erstes auf der Hand liegt. Wie bist du dazu gekommen, historisch zu arbeiten als Chemikerin?
Die beiden Museen, die kannten sich vorher schon und da hat sich halt diese Fragestellung ergeben und dann wurde so gebrainstormt, wie können wir das denn herausfinden? Und da haben wir einen neuen Ansatz oder wir wollten einen neuen Ansatz probieren mit chemischen Analysemethoden und ja, ich war gerade zufällig fertig mit meiner Masterarbeit, war auf der Suche nach einem spannenden Thema für meine Dissertation. Also womit möchte ich mich die nächsten 3 bis 5, 7 Jahre beschäftigen? Und ich fand die Fragestellung so spannend und ich schätze und mag es sehr gern. Ich bin so ein kleiner Detektiv, also schon immer als kleines Kind war ich so ein kleiner Sherlock Holmes-Fan und das ist so ein schönes Rätsel und ich mag es, über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, okay, ich habe meine Expertise in Chemie, aber wie kann ich das jetzt im Alltag anwenden oder mal, ich will jetzt nicht sagen realistische, aber ja, Fragen beantworten, die jetzt nicht nur immer in irgendwelchen Laboren stattfinden.
Jetzt hast du gesagt, du bist schon immer so ein kleiner Detektiv gewesen. Guckst du auch Fernsehkrimis, Tatort und andere?
Absolut. Ich bin ein riesiger Fan von sämtlichen True Crime Podcasts und ich glaube, ja, sämtliche Detektive, aber auch Tatort. Also da bin ich immer dabei und versuche immer schon am Anfang herauszufinden, wer der Mörder war. Und in meiner Dissertation versuche ich herauszufinden, wer das Opfer war.
Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber so viel. Du gehst Spuren im Osnabrücker Land nach, um die Frage zu beantworten, ob die Schlacht dort in Kalkriese wirklich stattgefunden hat. Hast du dich auch darauf vorbereitet, dass du am Ende vielleicht nur einen Negativbeweis führen konntest? Oder bist du schon weiter? Hattest du schon deinen Heureka-Moment?
Ich habe schon einen Heureka-Moment. Aber also als ich angefangen habe, war für mich vor allen Dingen das Spannende, klappt meine Methode? Wir hatten eine Idee und wollten das umsetzen. Und das war für mich am Anfang auf jeden Fall das spannende Element. Klappt das, was wir uns so zurecht gedacht haben, führt dieser Weg zur Lösung, dass wir das herausfinden können? Und das ist ja alles dann Neuland. Man weiß am Anfang nie, ob die Methode wirklich funktioniert oder nicht. Und als wir dann festgestellt haben, ja, wir kommen zu einem Ergebnis und dieses Ergebnis ist auch haltbar. Man muss sich ja immer prüfen in der Wissenschaft. Das heißt, ich mache nicht nur einen Weg und guck, komme ich an, sondern ich muss noch 2, 3 weitere Wege versuchen und führen die alle zum selben Ziel. Und als das geklappt hat, da war mein erster Heureka-Moment und dann, wer von den beiden war es denn? Das war dann, war ich eh schon auf Wolke 7, dass das geklappt hat.
Dann geht's jetzt los mit deiner ganz persönlichen Kriminalermittlung.
Ring frei.
Für Annika Diekmann mit ihrem Slam-Beitrag mit Chemie Geschichte schreiben.
Mit Chemie Geschichte schreiben, wie wir nach 2000 Jahren endlich das Rätsel um die legendäre Varusschlacht lösen konnten. Im Jahre 1987 machte sich ein britischer Major und Hobbyarchäologe namens Tony Clann mit seinem Metalldetektor auf den Weg ins Osnabrücker Land. Circa 20 Kilometer nördlich der Stadt Osnabrück ging er einem Hinweis des berühmten Historikers Theodor Mommsen nach. Sein Ziel: Ich will das Schlachtfeld der legendären Varusschlacht entdecken. Die Varusschlacht, auch bekannt unter dem Namen Hermannsschlacht oder Schlacht im Teutoburger Wald, nimmt in unserer Geschichte einen ganz besonderen Stellenwert ein. Doch wie der Heilige Gral oder das Trojanische Pferd hat man viel darüber gehört und gelesen, doch niemand weiß, wo es ist. Das möchte Tony Clann ändern und stürzt sich mit seinem Metalldetektor in die Arbeit und ins Abenteuer. Und tatsächlich, Heureka! Bereits an seinem ersten Tag findet er alte römische Münzen. Damit ist die archäologische Begeisterung rund um den Ort Kalkriese entfesselt. Und noch heute werden rund um Kalkriese archäologische Grabungen durchgeführt und stetig neue Artefakte freigelegt. Mittlerweile finden sich dort viele, viele römische Rüstungsgegenstände und Münzen, aber auch Alltagsgegenstände wie Töpfe oder Schmuck, Spuren von Lagern und sogar Knochen. Doch gehören die zur Varusschlacht? Ja, sagen viele Wissenschaftler, denn es scheint alles auf Varus zu deuten. So passt alles auf die von den alten Römern überlieferten Schlachtereignisse. Doch ein eindeutiger Beweis, der fehlt uns noch. Leider gibt es keine Inschriften, die uns deutlich sagen könnten, hier war Varus. Also was nun? Gibt es denn noch andere Möglichkeiten als die Varusschlacht? Ja, so vertreten einige Wissenschaftler den Standpunkt, dass es sich bei Kalkriese um einen Schauplatz der Kampfhandlung von Germanicus handelt. Der war nämlich nur 5 bis 7 Jahre später ebenfalls in dieser Gegend auf seinen Rachefeldzügen unterwegs, mit der Mission, die aufständigen Germanen wieder zu unterwerfen und die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Aber passen denn die Funde und Befunde bei Kalkriese auch zu den Germanicus-Rachefeldzügen? Ja. Und hier beginnt unser Dilemma. Wer war denn nun bei Kalkriese? Varus oder Germanicus? Das haben wir versucht herauszufinden. Aber wie? Welcher neue Ansatz bringt uns endlich die Antwort? Was wurde denn noch nicht untersucht oder welche Methode noch nicht angewendet? Die Münzen sind ausgelesen. Die Knochenfunde geben uns leider auch nicht Auskunft. Und die Rüstungsgegenstände der Toten sind auch in beiden Fällen römisch. Aber halt! Vielleicht können uns die Rüstungsgegenstände ja doch noch mehr erzählen. Und zwar gibt es eine chemische Analysemethode, die sogenannte Spurenelementanalyse, die uns sagen kann, woher ein Metall, zum Beispiel das Kupfer einer bronzenen Schwertscheide, gewonnen wurde. Doch wie bringt uns das weiter? Die Römer waren bekannt dafür, das Amazon der Antike gewesen zu sein. Das Metall, was also ein Legionär in Kalkriese in seiner Rüstung trägt, kann aus Spanien, Britannien oder sonst woher stammen, egal ob unter Varus oder Germanicus. Also brauchen wir was Neues. Wie können wir eine bekannte Methode so umgestalten, dass sie zu unserer Fragestellung passt? Und wie lautet eigentlich unsere Fragestellung? Fangen wir doch mal damit an. Klar, im Großen und Ganzen fragen wir uns, liegen bei Kalkriese die Legionäre des Varus oder des Germanicus? Aber kann ich die Frage nicht noch spezifizieren? Wonach suchen wir genau, um diese Frage zu beantworten? Was wir eigentlich bräuchten, ist ein eindeutig messbarer Unterschied zwischen den Legionen der beiden Feldherren. Ein Charakteristikum, so wie bei einem Kriminalfall ein Fingerabdruck. Ein Fingerabdruck der Metalle. Nennen wir ihn den metallurgischen Fingerabdruck. Aber einer, der nicht spezifisch für ein Herkunftsland ist, sondern für eine Legion. Also ein legionsspezifischer metallurgischer Fingerabdruck. Aber wann wird denn ein Fingerabdruck legionsspezifisch? Hier müssen wir wieder auf unsere Legion schauen. Worin unterscheiden sich die Legion, was wir im Metall wiederfinden können? Die Herkunft haben wir bereits ausgeschlossen. Also bleibt uns nur noch die Zeit, wo diese metallischen Gegenstände in Gebrauch waren. Solange ein Römer seine Rüstung aber nur trägt und nutzt, ändert er nicht die Chemie des Metalls und wir landen mit unserer Analyse immer wieder nur beim Herkunftsland. Allerdings gehen bei so Kämpfen die Gegenstände auch mal kaputt und dann müssen diese repariert werden. Also geht der Legionär zu seinem Legionsschmied und lässt dort all seine kaputten Gegenstände reparieren, so wie auch all seine Kollegen. Der Schmied sammelt dann die Gegenstände ein und fertigt daraus die neuen Sachen. Dafür schmilzt er die gesammelten Gegenstände ein und dabei verändert er die Chemie der Metalle. Dadurch, dass er alle zusammen einschmilzt, erhalten alle neuen Gegenstände dieselbe Chemie. Wie beim Kochen. Wenn alle Soldaten aus einem Topf essen, erhalten alle dieselbe Suppe. Und ganz egal, woher die Zutaten kommen, ob aus Spanien oder Britannien, alle Legionäre erhalten dieselbe Suppe. So, jetzt sind wir schon mal unabhängig von der Herkunft und kommen endlich zu unserem legionsspezifischen Fingerabdruck. Denn wenn das über mehrere Jahre passiert, so verlieren mehr und mehr Gegenstände ihre herkunftsspezifische Zusammensetzung und werden innerhalb der Legion immer ähnlicher. Klar, das klingt jetzt noch sehr fantastisch und man kann sich fragen, wie lange müssen die Legionäre untereinander denn ihre Gegenstände schmelzen, bis alle die gleiche Chemie haben? Aber das ist gar nicht nötig. Denn was wir suchen, ist ein messbarer Unterschied zwischen den Legionen der beiden Feldherren. Und hier haben wir einen großen Vorteil, denn die Legion des Varus wurden schon früh nach Germanien versetzt und sie blieben unter sich. Die Legion des Germanicus hingegen wurden erst nach der Niederlage hektisch nach Germanien versetzt und waren dabei nicht so lange gemeinsam unterwegs. Es besteht also die Möglichkeit, dass sich ein Fingerabdruck für die Legion des Varus ausgebildet hat, aber nicht für Germanicus. Oder wenn, dann nur so ein ganz heterogener. Dieser Möglichkeit sind wir, das Museum und Park Kalkriese und das Deutsche Bergbaumuseum Bochum, nachgegangen. Und wie damals Tony Klann, also der Mann vom Anfang meiner Geschichte, haben wir uns in die Arbeit und ins Abenteuer gestürzt. Bewaffnet mit Werkzeug, unter anderem einer Bohrmaschine, haben wir über 600 Artefakte beprobt. Ja, genau, mit einer Bohrmaschine. Das hat bei vielen RestauratorInnen erstmal einen großen Schock verursacht. Aber die Bohrer, die wir verwendet haben, die waren sehr klein, nur so 1 bis 2 Millimeter dick. Wenn ihr also das nächste Mal im Museum und Park Kalkriese seid, versucht doch mal herauszufinden, welche Artefakte aus den Vitrinen ich beprobt habe. Könnt ihr meine Bohrlöcher sehen? Aber wir waren nicht nur in Kalkriese, sondern auch in anderen Museen. Könnt ihr euch denken, wieso? Nun, ein legionsspezifischer Fingerabdruck von Kalkriese wäre natürlich schon mal wunderbar. Aber was bringt uns nur ein Fingerabdruck, um zwischen Varus und Germanicus zu unterscheiden? Eben. Also brauchen wir weitere Fingerabdrücke zum Vergleichen. Das heißt, wir mussten auch Objekte beproben, die den gesuchten Legionen zweifelsfrei zugeordnet werden konnten. Das haben wir so gemacht. Zum Beispiel war eine Legion des Varus vor seinem Untergang auch mal in Haltern stationiert. Dann sind wir nach Haltern hingefahren und haben dort ebenfalls Probenmaterial sichergestellt. Oder eine Legion des Germanicus war kurz nach den erfolglosen Rachefeldzügen wieder in Frankreich und eine andere in der Schweiz. Auch da sind wir hingefahren und haben diese Legion beprobt. Insgesamt haben wir 7 verschiedene Römerlager aufgesucht und über 600 Proben nehmen können. Diese riesige Anzahl an Proben sollten nun chemisch analysiert werden, was ich auch in meiner Doktorarbeit gemacht habe. was bei der Anzahl sehr lange gedauert hat. Zuerst musste ich jedes Metall einzeln in Säure auflösen und dann die Flüssigkeit mit einem induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometer messen. Um keine Zeit zu verlieren, werden wir das Gerät hier mal abkürzen und nur noch ICP-MS nennen. Nachdem ich also die Metalle aufgelöst habe, konnte ich die über 600 Proben messen. Also habe ich einige Weihnachten, Geburtstage, aber auch Valentinstage gemeinsam mit meinem Lieblings-ICP-MS verbracht. Aus Dankbarkeit hat mir dafür mein ICP-MS für jede Flüssigkeit ihre exakte Zusammensetzung verraten. Also zum Beispiel 50% Kupfer, 25% Zinn und so weiter. Aber es gibt mir auch die kleinsten Spuren von Elementen an, wie 0,001% Kobalt. Und diese Spurenelemente, das sind die Elemente, die uns besonders interessieren. Die machen meinen Fingerabdruck erst spezifisch. Wie das sein kann, das möchte ich euch kurz an einem Beispiel zeigen. Bleiben wir mal in der Küche. Mal angenommen, ein kulinarisch unbewanderter Mensch bestellt sich eine Pizza Hawaii. Dann erkennt er seine Pizza Hawaii zwischen all den anderen Pizzen nicht an den Hauptbestandteilen wie Teig, Käse oder Tomatensauce, denn die sind ja überall. Aber was uns weiterhilft, ist die Anwesenheit von zum Beispiel Schinken. Damit kann man schon mal einige Nicht-Schinken-Pizzen ausschließen. Aber erst die Spuren von Ananas in Kombination mit dem Schinken identifiziert meine Pizza als Pizza Hawaii. Wir sehen also nicht die großen Mengen machen's, sondern manchmal reichen die Spuren. So ist das bei meinen Metallen auch. Eine kleine Menge Kobalt in Kombination mit einer bestimmten Menge von Arsen kann mein Metall als Pizza Varus oder Pizza Germanicus identifizieren, weil nur eine Legion diese Kombination enthält. Wir sehen, die Spurenelemente, die durch das Schmelzen des Schmiedes in der gesamten Legion verteilt werden, bilden hier meinen messbaren Unterschied. Nach dem häufigen Schmelzen enthalten auf einmal alle Metalle einer Legion ein auffälliges Ananas-Schinken-Verhältnis, während eine andere weit entfernte Legion vielleicht nie eine Pizza Hawaii mit eingeschmolzen hat und daher auch keine Ananas oder Schinken enthält, vor allen Dingen nicht in dieser Kombination. So in etwa könnte man sich das vorstellen. Um also unseren legionsspezifischen Fingerabdruck aus Kalkrise einem der Legion des Varus oder Germanicus zuordnen zu können, vergleichen wir diese charakteristischen Spurenelementverhältnisse auf der Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und Heureka, wir sind fündig geworden. Nachdem wir die metallurgischen Fingerabdrücke aus Kalkrise mit denen des Varus verglichen haben, haben wir festgestellt, dass diese sich auffällig ähneln, die des Germanicus sich aber total von Kalkrise unterscheiden. Somit können wir sagen, dass das Schlachtfeld bei Kalkrise zu 99,99% Wahrscheinlichkeit das Schlachtfeld der Varusschlacht ist. Ihr fragt euch, warum nur 99,99%? Naja, weil wir Wissenschaftler so ungern 100% sagen. Trotzdem möchten wir Toni Klein gratulieren. Du hast den Ort der Varusschlacht gefunden. Herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank, Annika Diekmann, Chemikerin aus Bochum. Und ihr kennt das vielleicht schon, hier kommt unser Disclaimer. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Für diesen Podcast arbeiten wir mit Julia Offe von scienceslam.de zusammen. Den Link zu all ihren Veranstaltungen auf der Bühne findet ihr unter ndr.de/synapsen. Und in den Videos dazu werdet ihr vielleicht auch den einen oder anderen Slammer wiedererkennen, der oder die hier bei uns auch schon zu hören war. Und wenn diese Staffel voll ist, also nach 6 Slam-Beiträgen, dann könnt ihr wie gewohnt auch dort unter ndr.de/synapsen wieder abstimmen. Ich bin Corinna Hennig. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis bald.
Synapsen. Science Slam. Ein Podcast von NDR Info.